Heute in der Sendung zum Kaffee, der Bernhard Imhasli. Er lebt in Indien und ist bis vor kurzem Korrespondent von der NZZ gewesen. Freut mich, seid ihr im Wallis und bist hier im Radio zu Gast.
Freut mich auch.
Ihr seid ja nur für kurze Zeit hier. Wie lange bleibt ihr dieses Mal in der Schweiz?
Dieses Mal sind es nur 2 Wochen. Mhm. Eigentlich 2 Gründe. Einer ist eine offizielle quasi Verabschiedung von der NZZ. Das erste Mal jetzt nach meiner Pensionierung wieder zurück in der Schweiz und dann entsteht, dass ich will sicherstellen, dass ich wirklich gehe. Und die hat mir eben ein kleines Abschiedsfest gegeben. Und das Zweite ist, und dann bin ich jetzt auch im Wallis, ist die Taufe von meiner Enkeltochter, Enkelin.
Dass ich sie noch besuchen. Und nachher zurück, was steht da, jetzt, wenn ihr pensioniert seid, jetzt habt ihr ja weniger Druck jetzt von der Zeitung. Wir müssen ja eigentlich auch nicht mehr schreiben.
Ja, ja, also das ist eigentlich etwas, gar nicht etwas Schlechtes, wenn man, jetzt doch fast 20 Jahre als Journalist für Printmedien geschrieben hat, dass man mal nicht mehr muss schreiben. Es ist natürlich immer noch gerne schreiben, aber das Müssen fällt weg. Oder das ist eigentlich, was ich jetzt feststelle, der Unterschied zwischen Ruhestand und Arbeitszustand ist, dass man nicht, dass man nichts mehr schafft, sondern dass man darf arbeiten, anstatt müssen zu arbeiten.
Ja, an einer Stelle ist ja jetzt wahrscheinlich ein Korrespondent nachgerutscht. Aber es braucht ja so eine Zeit, bis man die ganze Geschichte und das politische Geschehen jetzt versteht. Wie lernt man das am besten? Oder wie habt ihr das damals gemacht?
Ja, ich bin eigentlich in dem Sinne ein bisschen ein absonderlicher Journalist gewesen. Ich habe nie Journalismus gemacht, wie ihr das gemacht habt im Matz. Ich also Journalismus studiert oder als Medienwissenschaften. Ich bin eigentlich zum Journalismus, wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist. Ich denke immer noch, dass die beste Voraussetzung als Journalist ist, dass man Sprache gerne hat, dass man gerne schreibt oder gerne einfach mit Sprache schafft. Und das Zweite, dass man neugierig ist. Und ich glaube, wenn man die beiden Voraussetzungen hat, dann kann man alles lernen.
Da kommt alles andere wie von selber.
Ja, ja.
Wenn ihr auf Indien seid gegangen, habt ihr da mit der Kultur schon auseinandergesetzt oder habt ihr es gekannt?
Ja, ich bin ja nicht als Journalist auf Indien gegangen. Ich bin damals im EDA tätig gewesen, und das war mein letzter Posten gewesen, auf der Botschaft in Delhi. Ich habe natürlich Indien schon kennt, weil ich ja schon viel vorher meine Frau, die aus Indien kommt, kennengelernt habe. Und wir sind schon eben eine ganze Reihe von Jahren geheiratet gewesen, weil wir auf Indien gekommen sind. Also insofern habe ich es natürlich schon ein bisschen kennt. Ich habe nie da gelebt, aber ich bin jedes Jahr auf Indien gegangen.
Ah, gut. Über die journalistische Karriere von Bernhard Imhasli kommen wir hier im zweiten Teil nochmal ganz genau zurück. Der Bernhard Imhasli ist heute bei uns zum Kaffee. Summe haben vielleicht seine Bücher gelesen. Es ist Abschied von Gandhi, eine Reise durch das neue Indien. Ihr seid aber auch Korrespondent von der NZZ, da haben wir schon vorher davon geredet. Wie hat alles angefangen damals?
Ich meine als Journalist?
Ja.
Ich wollte einfach in Indien bleiben. Ich war damals auf der Botschaft und bin versetzt worden. Und dann haben wir, meine Frau, haben wir miteinander gewährleistet, was wir machen sollen. Und wir haben dann beschlossen, dass wir in Indien bleiben wollen. Und ich bin dann ich habe mich schon damals eigentlich interessiert als Journalist zu arbeiten, also schon während dem Studium eigentlich wollte ich Journalist werden. Ich habe 2 Volontariate gemacht während der Semesterferien bei der NZZ. Und das ist allerdings natürlich, die haben einen Korrespondent gehabt, und darum ist das nicht so einfach gewesen. Dann habe ich angefangen für eine holländische Tageszeitung aus Rotterdam zu schreiben. Das ist, weil ich einfach einen Freund hatte, der Korrespondent war für die. Und
auf Deutsch?
Nein, die Holländer haben ja ein eigenartiges Verhältnis mit den Deutschen. Mhm. Und die haben die kennen zwar alle Deutsch, aber die haben es vorgezogen, dass sie es auf Englisch schreiben. Und dann haben sie es nachher dann auf Holländisch übersetzt.
Aha.
Ja.
Das war für euch kein Problem, das ganze Geschehen auf Englisch zu schreiben?
Nein, das war eigentlich kein Problem. Ich habe eben auch durch meine Freunde natürlich Englisch kennen. Und dann bin ich eben schon damals, ist das schon 6 Jahre gewesen, dass ich in Indien gelebt habe. Mhm. Und Englisch ist ja eine Umgangssprache, gerade eben in einer Großstadt ist Englisch die Sprache, die man beherrschen muss.
Ja. Was war denn nachher gewesen? Nach Rotterdam?
Aber nachher ist dann der Job frei geworden, weil der Korrespondent weggegangen ist. Und da habe ich mich dann beworben und habe dann den Job bekommen. Wobei ich dann von Anfang an gesagt, ich will nicht einen Vollzeitjob, und ich will also freie bleiben. Freie Journalist.
Aha, ja.
Weil das hat geheissen, als Diplomat ist man ja ständig gezwungen, von einem Posten auf den anderen, zum anderen zu pilgern. Und ich habe genug von der ständigen Zicklerei. Und deshalb habe ich gesagt, also ich will hier in Indien bleiben. Und das habe ich natürlich nur mehr kennen, weil ich eben nicht auf einem Posten war, wo der NZZ voll dient hat. Und deshalb haben die mich heute gelassen. Oder? Ich bin jetzt eben 17 Jahre für die NZZ da tätig gewesen, ohne dass ich versetzt worden bin.
Mhm. Aber was hat er alles geschrieben?
Ha, eigentlich über alles. Ich meine, erstens einmal ist man ja nicht nur für Indien da, sondern auch für die ganze Region. Also Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesch. Und so wie sich das gezeigt hat jetzt in den letzten 17 Jahren, müssen wir sagen, obwohl es in Indien 1 Million Aufstände gibt, ist es noch fast eine Insel vom Frieden gewesen, verglichen mit den anderen Ländern. In Sri Lanka ist Bürgerkrieg, in Afghanistan ist Krieg, in Nepal ist ein Bürgerkrieg gewesen während der letzten 8 Jahre. Und das hat natürlich schon bedeutet, dass man sehr viel über solche Sachen muss schreiben muss.
Und wenn er ja über die ganze Region geschrieben hat, sind er doch noch recht umfangreich gereist, oder? Wieder aber, so wie Diplomat.
Ja gut, das ist natürlich, musst natürlich von einem festen Posten uns, von einem Fixpunkt uns, das war daheim gewesen, und das war bei uns Delhi gewesen, und ist einfach in die Länder gereist, oder? Und das ist nicht so oft gewesen, weil manchmal ist es gar nicht leicht gewesen, in die Länder zu kommen, oder nach Afghanistan. Während der Taliban-Zeit war es gar nicht leicht, ein Visum zu bekommen. Oder manchmal sind wir sogar nach Afghanistan gereist ohne Visum und mussten schauen, dass wir das vor Ort noch bekommen. Und so ist es natürlich, ich würde sagen, so 10 Tage im Monat mussten wir reisen.
Bernhard Imhasli, in der Zeit, wo ihr für die NZZ geschrieben habt, habt ihr euch nicht nur über Indien geschrieben, da habt ihr schon darüber geredet. Ihr habt euch über benachbarte Länder wie Pakistan oder Sri Lanka geschrieben. Wie hat euch bearbeitet da genau ausgesehen? Was ist, wenn etwas passiert ist, seid ihr dann vor Ort gegangen und direkt sofort, habt ihr schnell aufgerufen, also ein Telefon bekommen?
Dann? Ja, also man hat natürlich schon manchmal müssen Glück gehabt, dass man gerade da war, also dass man zu Delhi war, auf der Post war. Also als der Tsunami kam, war ich in Bern, in der Schweiz. Das war gerade nach Weihnachten. Und da musste ich also zurückgehen von Bern. Und dann war ich natürlich nicht mehr sofort da. Gut, die Langzeitfolgen waren ja so dramatisch, dass man auch noch 2 Wochen später wirklich sehr viel gesehen hat von der Zerstörung und von dem Elend. Manchmal ist es dann passiert, dass man gerade vor Ort war. Zufällig, wenn etwas Grosses passiert ist. In Sri Lanka ist mir das mehrmals passiert, dass irgendwie ein Präsidentenmord, dass ich zufällig gerade ein paar Kilometer davon entfernt war und dann also sofort am Mord war. Oft war es natürlich so, dass man einfach, dass etwas passiert ist und dass man da hätte gehen. Aber gut, das hat natürlich bei mir auch ein bisschen eine andere Rolle gespielt, weil ich bin ja nicht für eine Agentur tätig war. Oder? Und die NZZ hat ja immer ein bisschen den Ruf gepflegt, dass sie Genauigkeit vor Geschwindigkeit setzt. Oder? Und dass man also mal einen Tag warten kann, wenn man nicht genau weiß, was die Fakten sind, wenn man noch etwas abklären muss. Und darum hat es auch gelangt, wenn man dann einfach 2-3 Tage später angekommen ist. Es geht ja oft, die Ereignisse werden ja von den Agenturen gemacht. Und da sind hier ja eben Radio, Fernsehen sind hier viel schneller als Printmedien.
Mhm. Und da, also sie drängen dich wie ein Arzt auf Abruf bereit? Zu jeder Zeit hat er eine Ferien gehabt?
Ah, ich habe nie das Gefühl, ich sei so auf Pike.
Nicht auf Pike?
Nein, also, oder eben wie ein Arzt oder wie ein Träger. Oder bereit zum Sport auf den Zug oder so, oder auf das Flugzeug. Nein, das habe ich eigentlich nie den Eindruck gehabt, weil sind ja für mich eigentlich, was für mich interessant ist, sind ja eigentlich auch die Prozesse, die gesellschaftlichen Prozesse, die politischen Prozesse, die ja langsam sich formuliert oder formiert und wo Gestalt annehmen, die dann quasi sich Klar, ich kann nicht immer in einer Explosion manifestieren, was weiß ich jetzt, die Spannungen zwischen Muslimen und Hindus, weil dann plötzlich irgendwie ein Funken bräucht und dann geht es in die Luft. Aber eben, es ist, wenn man mit diesen Ländern sich auseinandersetzt und wenn man für die Zeitung schreibt, was ich geschrieben habe, und überhaupt, wenn man für die Zeitung schreibt, muss man eben die Prozesse im Auge behalten. Und deshalb ist natürlich eben der Alltag von einem Korrespondent schon auch der, dass man halt oft im Büro sitzt, nicht? Und Zeitungen liest und Telefongespräche führt. Nicht? Also die Idee, dass man da an der vordersten Front ist. Das ist eine romantische Idee, aber entspricht natürlich nicht mehr der Realität. Wahrscheinlich nie der Realität entsprochen.
Das Thema, das eben sehr interessiert hat, hat er mir gesagt, ist Armut und Demokratie. Habt ihr darüber euch ausführlich berichten?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe ja vorher erwähnt, dass ich den Abschied hatte, bei der NZZ. Und da hat der Chefredakteur gesagt, ich habe ungefähr 3.500 Artikel geschrieben. Und hat das natürlich nie selber nachzählt. Und ich nehme an, eben, dass natürlich unter den vielen Artikeln, die ich geschrieben habe, doch eine recht grosse Anzahl sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben. Oder? Weil das ist etwas, was jedem Indien-Psycher, Reisenden in Zeug fällt, nicht?
Ja,
die grosse Armut. Und wenn man da lebt, die sehr vitale Demokratie und für jemanden, der das ein bisschen eben versucht zu verstehen, aber der muss natürlich mit dem Paradox umgehen. Wie kommt es, dass eine Demokratie nicht fähig ist, besser und schneller dieser Armut wirklich beizukommen.
Kann man das jetzt von Indien aus, muss Schweizer das genau erklären, wie das da unten ist, wenn jetzt einer noch nie in Indien ist, gesehen? Ist das,
was noch da erwartet?
Ja.
Nein, das kann man nicht. Also, wenn man es könnte erklären, dann geht es wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber ich glaube, es ist ein Land, das natürlich einem auffällt, aber mit diesen Paradoxen, mit diesen Widersprüchen. Oder? Das ist ein Klischee. Aber das ist im Gottes Namen ein Land, das voll von solchen Widersprüchen ist. Und natürlich knagert man daran, oder? Wenn man da lebt und vielleicht auch als Psycho. Man kann sich natürlich an dem ohne weiteres vorbeischleusen lassen, durch eben in einer Gruppenreise, in einer Package-Tour. Und das überhaupt nicht gesehen, nur das romantische Rajasthan gesehen oder die Bootsfahrten in einen Kanal von Kerala und so. Und das ist natürlich auch ein Teil von der Realität. Aber auf der anderen Seite sieht man doch auch, dass Demokratie dafür gesorgt hat, dass es den Herrschenden nicht gelingt, da zu verstecken. Also das ist auch ein Merkmal, ich glaube, in China sieht man das viel weniger. Also da wird die Armut versteckt, da werden die Armen, da werden die Slums einfach ausgelagert. Hier ist das nicht möglich, oder? Weil hier auch Slumbewohner sind Stimmbürger, oder? Die stimmen ab.
Ja.
Und Politiker hängen von diesen Stimmen auch ab. Und eben, jemand einfach ein bisschen in der Vorstadt zu vertreiben, damit es besser ausgeht, das passiert zwar, aber es ist viel, viel weniger leicht.
Bernhard E. Masli heute zu Gast bei uns. Ihr habt nach der Pension entschlossen, das Indien zu bleiben. Was ist vielleicht der Grund, dass ihr nicht in die Schweiz zurückkommt, sondern jetzt den Rest das Indien nicht verbringen?
Ja, ob es der Rest wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Vorläufig jedenfalls haben wir beschlossen, das Indien zu bleiben. Ich habe jetzt 24 Jahre da gelebt und es ist ein Land, das ich natürlich gerne gewonnen habe. Wir haben viele Verbindungen, wie ein Netz von guten Freunden. Ich glaube, ein wichtiger Grund ist sicher auch der, dass man das Gefühl hat, wenn man nicht gerade so sich auf das alte Teil will setzen und das Gefühl hat, dass man noch etwas machen und tätig sein kann, dass Indien natürlich einem ein viel grösseres Spielfeld, Spielweise da bietet als die Schweiz, wo man wenigstens aus der Distanz aber das Gefühl hat, ja, also eben das ist ein Land, das seine existenziellen Probleme gelöst hat und alles, was du noch machen kannst, ist eigentlich im Prinzip ein bisschen Kosmetik. Aber das ist vielleicht ein falscher Eindruck, aber das ist jedenfalls mein Eindruck. Und ich weiß auch nicht, ich meine, auf der anderen Seite hat man natürlich als Auslandsschweizer hat man natürlich eine gewisse Nostalgie zur Heimat, zum Wallis, zur Schweiz. Und man hat Angst, wenn man zurückkäme, hier wohnen, dann wird das schöne kaputt. Bild wahrscheinlich kaputt gehen. Also.
Ja. jetzt sind wir aber auch noch gerade innerhalb von Indien oder Wohnort wechseln. Also von Delhi auf Bombay, dort auch noch wechseln. Das hat auch irgendeinen Grund.
Ja, das mehr oder weniger ist ein Zufall gewesen. Also was nicht Zufall war, ist, dass wir von Delhi wollten weggehen. Mhm. Delhi ist inzwischen eine riesige Stadt geworden.
Wie viele Einwohner hat das?
Ja, also wenn man die Vorstädte dazu nimmt, dann sind es jetzt an die 19 Millionen. 18, 19 yes. Millionen.
Dreimal die Schweiz.
Und deshalb wird das einfach immer, also von der Lebensqualität, immer schwieriger. Und ich glaube, wenn man schon die Wahl hat, das nicht zu machen, dann sollte man die Wahl akzeptieren. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir gehen ja nicht in die Stadt Bombay, das wäre ja das Vertäuschen von einem Moloch mit einem anderen, sondern ein bisschen außerhalb von dieser Stadt, in einem Dorf. Und da haben wir einfach zufälligerweise ein Stück Land schon längere Zeit und da haben wir da etwas büben und so.
Ah, Schweizerisch oder der Indisch büben?
Nein, schon lokal.
Lokal?
Ja, ja. Schon ein lokal büben, weil das müssen wir ja auch aus klimatischen Gründen. Also es wird also nicht irgendwie ein Holzstadel werden.
Wie viel Grad hat es in dem Moment gerade in Indien? Wie warm ist jetzt gerade
unten? Ja, es wird jetzt wärmer. Also es ist zwar offiziell immer noch Frühling, aber es ist doch schon über 30 Grad. Also 32, 33 Grad, oder? Ja. Ist jetzt schon, es wird noch ein bisschen kühl in der Nacht, aber es wird schon allmählich. April, Mai sind eigentlich die schwierigsten Monate, oder? Bevor dass der Monsun kommt und dann ein bisschen abkühlt.
Und der Regen.
Und so, aber das sind die beiden Monate, wo man wirklich leidet.
Wann ist ja die beste Zeit, jetzt, wenn jemand auf Indien will gehen, Ferien machen? Wann soll der gehen?
Ja, die beste Zeit ist, sieht man, zwischen November und Februar. Aber es kommt ein bisschen darauf an, wo man da ist. Oder? Das gilt sicher für den Süden, für große Teil vom Subkontinent. Aber wenn man natürlich in den Norden gehen, in den Himalaya, dann ist natürlich hier der Sommer eine bessere Zeit. Mhm. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind die Wintermonate schon die besten Monate. Da hat man das Wetter ist stabil und es wird kalt, aber es ist trotzdem sonnig.
Merkwürdig, also je nachdem November bis Februar auf Indien in die Ferien zu gehen. Merci vielmals, Bernhard Imhasli. Und zum Schluss könnt ihr auf alle Fälle noch grüßen und die Leute, die ihr hier kennt.
Ja, ich habe natürlich noch Familie hier. Ich habe zwei Schwestern im Wallis. Ich habe Brüder und Schwestern, die in der Ausserschweiz sind. Aber vor allem habe ich natürlich meine Mama, die hier noch wohnt, die jetzt in Brig wohnt. Und sie will die natürlich besonders grüßen.